Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Julian Fitschen und laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier, der Podcast von und mit Jan Fitschen und laufen.de. Heute mit einem Solo-Talk über dies und das. Das, was ich am liebsten mache, ja, einfach rumlabern, Geschichten erzählen. Das, was mir gerade in den Kopf kommt und was mir gerade so gefällt. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und zuhört. Außerdem natürlich, ja, auch heute wieder, ne, immer wenn ich so ein bisschen ins Schwimmen komme, ne, Geschichten aus Kenia, und zwar Kilometer 38 und 39 aus meinem Buch. Ich hatte nämlich eigentlich schon einen Gast fest eingeplant für heute, für diese Sendung. Exzellent, richtig, richtig gute Gesprächspartnerin, wäre genial gewesen. Thema Trailrunning, ich habe mich voll drauf gefreut. Leider gab es da Probleme mit der schlechten Internetverbindung. Nicht bei mir, sondern bei meiner zukünftigen Gesprächspartnerin. Das wird aber nachgeholt. Wir haben einen Termin, das wird richtig gut. Ihr könnt euch drauf freuen, ja. Aber heute eben dann nochmal Fitschen ganz alleine. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ob man das hört am Mikrofon bei Fitschen Hals. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwo in der Kirche sitze, sondern das liegt daran, dass ich in meinem neuen kleinen Büro sitze, umgeben von halb aufgebauten Billigregalen, ja, beschienen von einer, ja, gerade so irgendwo hingestopften kleinen Schreibtischlampe ohne Deckenbeleuchtung, aber ansonsten wunderschön, na? Familie Fitschen wohnt ja in so einer Doppelhaushälfte, ja. Wisst ihr spätestens, seitdem die Fotos davon in der aktuellen Runner's World aufgetaucht sind. Home Story bei Fitchens. Ja, und das Schönste an dieser Home Story war ja, dass das Team um den Henning, ja, genau da vorbeigekommen ist, bei uns zu Hause zum Fotos machen und zum Quatschen, als das Chaos hier seinen absoluten Höhepunkt erreicht hatte. Denn, ja, unsere Große, die Ronja, ja, 8 Jahre alt, will jetzt ihr eigenes Zimmer haben und das soll sie auch kriegen. Das einzige Zimmer, das aber dafür zur Verfügung stand, war, na klar, Jans Büro. Das heißt, wir haben schon im Dezember angefangen, oben das Dachzimmer so ein bisschen umzuräumen, alle Sachen in irgendwelche Kisten, dann Elternschlafzimmer umräumen, Kinderschlafzimmer umräumen, riesen Tobabu, ja, also überall steht irgendwas rum, der Keller ist der Wahnsinn. Und jetzt versuchen wir halt seit Monaten Stück für Stück das eine Zimmer zu streichen, dann die Möbel hierhin, das nächste Zimmer zu streichen, Möbel dahin, im Keller irgendwelche Sachen auszumisten. Und zwischen all diesem wilden Hin und Her sind dann irgendwo meine Kenia-Bücher, irgendwo meine Kenia-Armbänder und alles Mögliche so quer verteilt. Ich hatte das aus meiner Sicht ganz hervorragend geordnet am Anfang, weil ich wusste, dieser Umzug geht nicht ganz schnell, also Umzug innerhalb des Hauses geht nicht ganz schnell. Hatte alles ganz großartig geordnet, aber nach ein paar Monaten ist eben auch diese Ordnung dann nicht mehr so großartig, so dass hier tatsächlich einiges wirklich sehr, sehr spannend war. Und jetzt aber sitze ich an meinem neuen Schreibtisch. Ich streichel den gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ja. Freue mich, dass ich eben hier dieses Billigregal hinter mir habe, das zwar noch auf der Seite liegt, aber sonst fast aufgebaut ist. Ebenso wie der Alex-Schrank, bei dem allerdings eine Schublade fehlt, weil da irgendwelche Bohrlöcher nicht richtig waren. Ansonsten aber total geil. Ja? Ich bin ja, ja, ihr wisst Bescheid, ja, schon immer begeisterter Fan gewesen von Lego zusammenbauen, von Überraschungseiern zusammenbauen und eben mittlerweile auch ganz, ganz großer Fan davon, eben IKEA-Möbel zusammenzuschrauben. Ohne Scheiß, ich finde das geil, wie man mit so einem Paket Bretter nach Hause kommt und dann eben anfängt, nach Bedienungsanleitung Schritt für Schritt, kleiner Tipp, macht das wirklich genau nach der Anleitung. Das ist sehr präzise, das Ding. Und einmal an der falschen Stelle was zusammengeschraubt, nicht cool. Na, also ich finde das geil, mit so einem Karton Bretter nach Hause zu kommen, das zusammenzutüdeln und nachher hat man einen Schrank, ein Regal was auch immer, sensationell, ja. Ganz besonders geil auch dieser Schreibtisch, den ich hier habe, wo ich tatsächlich ganz, ganz mutig war und mir ein passendes Gestell, also diese Füße, ausgesucht habe, die eigentlich aber gar nicht offiziell mit der Tischplatte kompatibel sind, die da drauf ist. Na? Ich habe es möglich gemacht. Ich habe noch mal ein paar neue Löcher von unten ganz vorsichtig in die Tischplatte gebohrt. Habe jetzt einen Tisch, der eben nicht zu tief ist, nicht zu lang ist und trotzdem stabil steht und genau in meine kleine Ecke packt hier. Passt großartig. Warum ich das alles erzähle? Laufen ist einfach, ist der Podcast, ja. Und Jan Fitschen erzählt was über seine IKEA-Möbel. Nein, keine Werbung. Wenn dann nur unbezahlte, ne? Wirklich. Ich habe ja auch gesagt, dass da ein paar Böhrlöcher verkehrt waren. Trotzdem. Geiles Zeug. Ne? Nein, nein. Ich erzähle das einfach nur so, weil ich gerne erzähle und im Moment so ein bisschen high bin. Vielleicht liegt das auch an den Klebstoffen, mit denen hier diese Spanplatten zusammengeklebt sind. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt euch diese Erleichterung, ja, diese große, große Freude vorstellen, wenn man nach 4 Monaten Laptop mal im Wohnzimmer, mal im Kinderzimmer, mal auf dem Bett nichts wiederfinden, wenn man nach diesen 4 Monaten dann an seinem eigenen Schreibtisch sitzt und das Gefühl hat, wunderbar, hier kann ich meinen Podcast aufnehmen. Werde demnächst alles hier mit irgendwelchen Schallschutzelementen ausrichten, ne, damit es eben nicht mehr so halt. Aber im Moment einfach schön. Ja, Jan Fitschen, euer Podcaster, glücklich in seinem kleinen Mini-Büro. So, 4 Monate, kein Büro und so, klingt immer schrecklich, aber ihr wisst, eigentlich bin ich ja sowieso ständig unterwegs und auf Achse. Und das geht auch so weiter. Ja, jetzt erstmal ein bisschen Osterferien. Ich hoffe auch, ihr genießt das alles hier, habt ein schönes Wochenende, vielleicht sogar ein bisschen Urlaub, keine Ahnung. Falls ihr, ja, wie ganz, ganz viele, beim Berliner Halbmarathon dabei sein solltet, dann kommt mich unbedingt besuchen. Ich bin nämlich am Samstag auf der Messe. Sonntag laufe ich mit, ist klar. Mal gucken, wie schnell. Am Samstag bin ich erstmal auf der Messe und zwar von 14 bis 16 Uhr am Stand von Soundcore. Ich bringe euch auf jeden Fall meine magischen Kenia-Armbänder mit. Ich bringe euch auf jeden Fall die besten Tipps mit, wie ihr auch mental diesen Halbmarathon so richtig rockt. Ihr wisst, ich habe hier ja schon ein paar Podcast-Folgen auch dazu gemacht. Dein erster Halbmarathon, überhaupt Marathon-Training, alles klar. Aber live kommt das natürlich noch viel besser, wenn ich euch bei diesen Tipps dann eben in die Augen schauen kann und sagen kann, du packst das, ja? Fitschen ist bei dir. So, also, Messe. Berlin Halbmarathon, 14 bis 16 Uhr. Ich bin auf jeden Fall auch zum Hannover Marathon wieder unterwegs. Mach da ja auch einen Vortrag in Hannover. Mehr dazu auch auf meiner Webseite. Hoffentlich, vielleicht muss ich es noch eintragen. Und Hamburg Marathon eventuell auch. Ich schaue mal, ob ich es auch da irgendwie auf die Messe packe. Mal gucken. Gut, ansonsten, wie gesagt, Termine natürlich immer auf meiner Webseite, janfitschen.de. Zypern Laufcamp ist das nächste Ding, wo ihr euch einbuchen könnt, wenn ihr mal Bock habt auf eine längere Laufreise mit mir. Das ist dann Ende November, ja, auch auf janfitschen.de. Flesensee, wir haben nicht so viele Teilnehmer. Der Robinson Club ist trotzdem ausgebucht, so dass wir eben bei einer relativ überschaubaren kleinen Gruppe bleiben werden. Aber auch dazu seht ihr dann demnächst mehr Bilder auf Instagram. Da geht's, glaube ich, in 2,5 Wochen oder 3 Wochen nämlich auch schon wieder los. Ja, ne? Also so viel sitze ich nicht am Schreibtisch. Aber Berliner Halbmarathon. Halbmarathon, ihr wisst ja meine Tipps dazu. Wunderbar. Macht beides, macht Dauerläufe, macht Intervalle, macht ab und zu ein paar Steigerungsläufe für die Lauftechnik, für die Spritzigkeit, für die Dynamik. Im besten Falle macht ihr eben auch noch relativ regelmäßig Kräftigung mal für die Beine, für die Füße, indem ihr auf euren Wackelbrett drauf geht oder ähnliches, ja. Rumpfstabilisation, Planks, Sideplanks, also dieser berühmte Stütz und sowas. Auch gut, damit man einfach stabiler bleibt, wenn man müde wird. All das hatte ich mir auch vorgenommen. War es aber wieder so, dass ich da in Kenia in der ersten Woche auch sehr, sehr gut unterwegs war. Ne? Kenia Lauferlebnisreise, habe ich ja hier ausgiebig drüber berichtet. In der zweiten Woche habe ich mir in Kenia allerdings dann so einen schönen Magendefekt, also Magenproblematik eingefangen. und bin dann gar nicht mehr laufen gewesen, weil ich einfach immer gedacht habe, na, wer weiß, wie weit ich da komme. Das ging dann zu Hause ein bisschen besser. Dafür warteten dann wieder die kranken Kinder auf mich. Und dann war so ein bisschen Halskratzen und Ähnliches, dass ich gesagt habe, auch jetzt mal nicht reinhauen. Sprich, diese Vorbereitung auf den Berliner Halbmarathon, die war maximal mittelprächtig. Aber die Grundlage ist ja einigermaßen gut und das an dieser Stelle hier nochmal kurz als Mutmacher für alle da draußen, die jetzt sagen, oh, ich habe doch dieses Jahr und vielleicht sogar dieses Frühjahr noch große Pläne, aber ich habe das Training nicht hinbekommen und ich habe das Training nicht hinbekommen und überhaupt, und da war ich auch nochmal 10 Tage erkältet. Liebe Leute, auch wenn einem das manchmal nicht so vorkommt beim Training, ne, wenn man gerade mal 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen ausgesetzt hat, euer Körper vergisst nicht so schnell, was ihr ihm mal antrainiert habt. Bei mir sicherlich ein Extrembeispiel, ja, aber ich glaube, ich habe wirklich meine letzten Intervalle, also mein letztes richtig hartes, schnelles Training habe ich gemacht, irgendwann letztes Jahr im Spätherbst vor dem New York Marathon. Bin dann nur joggen gewesen jetzt die ganze Zeit. Und jetzt habe ich vorgestern mal wieder Intervalle gemacht, habe gedacht, naja, 10 mal 1000 Meter, so ungefähr Wettkampfgeschwindigkeit, ein bisschen schneller. Das ist für mich immer ein ganz gutes Training, um auch zu testen, was hast du eigentlich drauf, weil ich eben ja sonst also fast gar keine Wettkämpfe mache, ne? Immer nur mal so, mal gucken, mal hier, mal da. Und das ist ja nicht so einfach vom normalen Dauerlauftraining auf die eigentliche Wettkampfperformance zu schließen und dann eben sich zu überlegen, wie schnell gehe ich denn an. So, das heißt, meine Dauerläufe liegen normalerweise, wenn ich einigermaßen fit bin, hier bei einem 4,30er Schnitt. Ich weiß, für jemanden, der jetzt Freizeitläufer ist, ist das immer noch relativ zügig. Für ambitionierte Läufer ist das okay. Für meine Kumpels aus dem Profisport ist das gar nichts. So, für mich ist 4,30er Dauerlauf aber schon ganz ordentlich. Das ist nicht mehr ganz laufen, ohne zu schnaufen, aber es ist auch nicht wirklich schnell. So, muss man allerdings dazu sagen, bei mir hier in Mettmann, das liegt ja da zwischen Rheinland und Bergischem Land, geht's halt immer so ein bisschen hoch und runter. Und dadurch habe ich im Prinzip in jedem Training, wirklich in jedem einzelnen Training, auch so eine, ja, ich sag mal, so eine Mischung aus gleichmäßig laufen und zwischendurch aber auch mal ruhiger und schneller machen. Denn ganz klar, wenn du so ein bisschen dieses Hügelige trainierst, das ist wirklich wie in Kenia, dann bergauf ist es anstrengend, da geht der Puls hoch, bergab kannst du rollen lassen, geht der Puls wieder runter. Das heißt, ich habe im Prinzip ganz automatisch durch meine Streckenwahl hier vor Ort, und ich suche mir halt normalerweise auch nicht die flachsten Strecken aus, sondern die schönsten, und die sind halt ein bisschen hoch und runter. Das heißt, ich habe durch die ganz normale Streckenauswahl hier immer so einen kleinen Intervalltrainingseffekt mit drin. Könnt ihr euch mal überlegen, ob das bei euch auch möglich ist oder nicht, ne, bei euren Home-Strecken. Ich mache das jetzt nicht primär, weil ich es super gut finde, sondern primär, weil ich sage, ey, laufen kannst du überall. Und wenn ich mich nicht gerade mit jemandem verabrede, dann möchte ich nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren oder mit dem Fahrrad zum Training, sondern dann möchte ich von der Haustür aus loslaufen können. Das ist für mich Lebensqualität, das ist für mich Laufen. Und wie es eben der Zufall will, ist es hier im Mettmann so, dass dadurch, ne, dieses aus der Haustür raus, meine typischen Strecken, immer dieses leichte, ja, intervallmäßige, hügelmäßige Laufen mit drin ist, aber so richtig gezielt. Mal richtig rollen auf einer Strecke, mal ein richtiges Intervalltraining machen. Das habe ich jetzt vorgestern eben zum ersten Mal gemacht. 10 mal 1000 Meter, 400 Meter Trabpause. Und auch da, ich will jetzt hier nicht irgendwie angeben oder schocken, ne? Ihr wisst ja, meine Bestzeit im Halbmarathon ist eine 63. Das war damals schon sehr ordentlich. Damit bin ich nochmal deutscher Meister geworden. Mein allerletztes Rennen als Profi. Dafür habe ich damals 2 mal am Tag trainiert und, wenn man ehrlich ist, insgesamt auch über fast 20 Jahre. So, ne? Was ich sagen will, ist, dass mir selbst dieses Training, mein letzter Wettkampf, mein letzter richtiger Profi-Wettkampf war 2013, vor 11 Jahren, ja, dass mir selbst dieses Training von damals heute immer noch extrem zugutekommt, denn diese Intervalle, die ich jetzt gemacht habe und wie gesagt, für mich eine typische Trainingseinheit für jemanden, der auch vielleicht ein bisschen ambitionierter einen Halbmarathon laufen möchte. Wenn man sagt, ich möchte da erstmal nur durchkommen und ich möchte es irgendwie überstehen, dann reichen vielleicht auch 6x 1000 Meter oder 8x 1000 Meter. Für jemanden, der jetzt schon ein bisschen schneller laufen möchte, zügiger laufen möchte, würde ich sagen, 10x 1000 Meter, 12x 1000 Meter, das sollten es schon sein. Ich habe 10x 1000 mit relativ kurzen Pausen gemacht, sprich diese 400 Meter bin ich auch noch vergleichsweise zügig gelaufen. Und jetzt wieder, diese Trabpausen waren ungefähr so schnell wie sonst eben mein Dauerlauftempo, sprich 4:30, 4:40. Und die schnellen Abschnitte, diese Tausender, dann allerdings mit den schnellen Carbon-Schuhen, ausgeruht und eben auf einer flachen Strecke ohne irgendwelchen großen Wind, also schon relativ perfekte Bedingungen, aber natürlich alleine, kein Wettkampfmodus, bla bla bla. Ja. Aber diese Tausender Abschnitte habe ich eben dann so ungefähr in 3,45, 3,40 gemacht. Sprich, für mich schließt sich daraus, oder ich schließe daraus für mich, dass ich eben beim Halbmarathon vielleicht so 3,50 oder sowas erstmal anlaufe als Schnitt, aber schon der Meinung bin, dass ich auch einen Halbmarathon jetzt im 3,45er Schnitt hinbekommen sollte. Wenn das Wetter gut ist, wenn ich nicht auf der Strecke wieder zu viele Faxen mache, wie zum Beispiel den nächsten Podcast aufnehmen oder mit der Kamera rumfuhrwerkeln und auch immer, ja, das habe ich natürlich auch alles wieder vor, ja, vielleicht mache ich wirklich wieder einen Podcast live, um meine Eindrücke da festzuhalten, das ist eigentlich ja auch immer ganz, ganz witzig und spannend. Ich weiß, manche finden das auch irgendwie nicht so cool. Ich finde es witzig und spannend und deswegen mache ich das gerne. War beim New York Marathon ja auch irgendwie cool. Von daher, also das ist so ungefähr das, wo ich jetzt sagen würde, ja, damit kann man tatsächlich schon einen ganz guten Rückschluss auf das Wettkampfergebnis eben, ja, irgendwie zulassen. Wie gesagt, das ist immer noch speziell bei mir persönlich. Ich komme aus dem Hochleistungssport. Ich weiß auch, dass ich eben so eine Einheit, weil der Gesamtumfang stimmt, weil die Grundlage stimmt, dass ich aus so einer Einheit, ne, das waren ja nur im Prinzip 10 schnelle Kilometer. Im Halbmarathon sind es halt 21 schnelle Kilometer, die ich laufen will. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn ich einigermaßen das umgesetzt bekomme, dann noch das Wettkampffeeling dazukommt und so, dass ich tatsächlich auch doppelt so weit in der gleichen Geschwindigkeit rennen kann. Pi mal Daumen. Vielleicht wird es ein 3,50er Schnitt, naja, was auch immer. Ist egal, ja, kommt nicht so drauf an. Aber vielleicht ist das auch mal was für euch, um mal zu gucken, ja, wie sieht denn das aus? Kriege ich das hin? Im Training das und das gemacht? Im Wettkampf das und das anpeilen? Und was ich immer, immer wieder festgestellt habe, wenn man das hinbekommt, eben wirklich diese Dauerläufe relativ ruhig zu machen und dann ab und zu mal diese Intervalle, dann ist es tatsächlich so, dass man im Wettkampf viel, viel mehr abrufen kann, als man es so im Training hinbekommt. Ja? Also, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, so, jetzt machst du 20 mal einen Kilometer in der Geschwindigkeit. Puh, da wüsste ich nicht, ob das so ohne weiteres geht. Und das, obwohl ich ja dann bei dieser Einheit immer noch Pausen dazwischen hätte. Im Wettkampf will ich das ohne Pausen rennen, ja? Im Wettkampf mache ich 21 Mal diesen einen Kilometer, den ich jetzt gemacht habe. Nicht nur 10 Mal, sondern 21 Mal ohne die 400 Meter zwischendurch in 4,30er Schnitt. Also eine viel, viel höhere Belastung, wo man ja eigentlich sagen sollte, dass das geht ja gar nicht. Du müsstest auch im Training viel mehr hinbekommen. Aber bei den meisten Menschen, bei den meisten Läuferinnen und Läufern, zumindest auch bei mir, ist es eben so, wirklich im Wettkampf nochmal ein bisschen vielleicht ausgeruhter an den Start gehen, nochmal ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet vorher, das Warm-up eventuell ein bisschen vernünftiger gestaltet und vor allem dieses gemeinsam mit anderen vorher nochmal ein bisschen ausgeruht, bezieht sich ja nicht jetzt auf, ich habe in der Nacht gut geschlafen oder sowas, darauf kommt es nicht drauf an. Und ausgeruht bezieht sich auf dieses in der ganzen Woche vor dem Wettkampf einfach mal ein bisschen weniger trainiert, ein bisschen Luft dran gelassen und so. Und dann ist man tatsächlich in der Lage, in den allermeisten Fällen im Wettkampf, das Training um ein Vielfaches zu übertreffen. So, und ne, auch da nochmal als Mutmacher an der Stelle für euch. Erstmal ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. und dann eben auch nochmal wieder dieses, ja, selbst wenn ihr zwischendurch mal 2-3 Wochen im Training ausgesetzt habt oder eben auch mal über ein paar Jahre ausgesetzt habt, das ist nicht immer sofort wieder greifbar, diese Form. Aber in ganz, ganz vielen Fällen geht es eben deutlich schneller, als man das so befürchtet. Ja, sprich nach so einer Erkältung, ja, ich fühle mich dann auch erstmal eine Woche oder 10 Tage mies. Aber dann, irgendwann platzt der Knoten und zack, ist die Form halt wieder da. Ne? Und vielleicht rede ich mir gerade auch nur selber wieder Mut ein hier für diesen Halm da in Berlin. Aber in vielen Fällen, wie gesagt, ist es so, die Form kommt dann plötzlich wieder. Und auch wenn man zwischendurch gezweifelt hat, wenn man zwischendurch frustriert war, dann funktioniert es auf einmal wieder. So, also, ja, Berliner Halbmarathon, kommt gerne vorbei. Messe 14 bis 16 Uhr bei Soundcore. Da bin ich für euch am Start. Ansonsten kommt wahrscheinlich auch noch was im Podcast dann im nächsten dazu. Und ja, jetzt geht's erstmal in die Osterfeiertage und da ein bisschen ruhiger bleiben und so. Und dann tapern für dieses große Rennen. So, das war's, glaube ich. Überlege ich gerade noch, was ich noch so erzählen wollte. Aber ja, ich glaube, das meiste habe ich so. Ist natürlich wieder ganz, ganz viel passiert, irgendwie auch in der Laufszene insgesamt. Ich finde es immer klasse, bei laufen.de mal zu schauen, bei leichtathletik.de mal zu schauen, was denn so los ist, wo welche Wettkampfergebnisse erzielt worden sind. Ganz, ganz spannend. Ne? Dann sind wieder irgendwelche deutschen Meisterschaften, 10 Kilometer Straße gewesen. Dann war hier wieder was, dann war da wieder was. Aber das kriege ich auch nicht immer alles in diesen Podcast mit rein. So mehr dieses Hochleistungssport und ergebnisorientierte Berichten, das ist nicht so meins. Da ja, hört man vielleicht dann doch besser mal auch andere Podcast-Folgen oder liest sich entsprechend da rein. Ab und zu bei euch was mit ein. Aber das meiste ist ja doch eher so ein bisschen allgemeiner und freizeitsportlicher hier gehalten. Trotzdem, jetzt an dieser Stelle nochmal eine kleine Idee, wie man ja, von den Profis, von den Besten der Welt, auch für sich selber als Freizeitsportlerin, als Freizeitsportler was mitnehmen kann. Denn jetzt gehen wir mal wieder ab nach Kenia, nach Iten ins Home of Champions. Und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht seit 4 Jahren oder wie lange ich das hier schon mache, diesen Podcast hören, sondern vielleicht heute zum 1., 2., 10. Mal erst dabei sind. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, warum sind die Kenianer und Kenianerinnen so schnell? Was können wir uns davon abgucken? Und dieses Buch handelt eben davon, dass Jan damals als Profisportler durch Kenia rennt, damit seinen Kumpels trainiert, immer mal wieder schaut, was machen die Kenianerinnen und Kenianer anders als wir. 42,195 Kapitel hat dieses Buch, plus ein paar Kilometer einlaufen und ein paar Kilometer auslaufen. Ja, deswegen ein bisschen Stoff habe ich noch für die nächsten Podcast-Folgen. Aber da ich heute hier schon bei Kilometer 38 jetzt lande, wisst ihr auch Bescheid, ich habe schon sehr, sehr viele Podcast-Folgen zu diesem Buch gemacht. Erschienen ist das Ganze im Narayana Verlag. Ihr könnt es gerne bestellen über laufenisteinfach-shop.de mit persönlicher Widmung von mir. Auch das perfekte Geschenk für euren Lieblingslauf-Buddy. Sind einfach noch geile Bilder drin. Deswegen, selbst wenn ihr das hier im Podcast schon gehört habt, ist das Buch immer noch eine gute Geschichte. Im Moment habe ich allerdings keine mehr. Also bestellt nicht sofort, ja, ich muss erst wieder beim Verlag welche nachordern. Habe ich schon gemacht, aber die kommen irgendwie nicht aus der Puschen gerade. Nachfrage viel zu groß nach meinem Buch. So, 4. Auflage mittlerweile. Ha, voll geil. So, Kilometer 38 aus dem Buch Wunderläuferland Kenia von, genau, Jan Fitschen. Und in Kilometer 38, das ist wieder aus dem Themenblock Motivation. Das Buch ist in verschiedene Themenblöcke eingeteilt, mal mehr Richtung Training orientiert, mal Richtung Land und Leute, mal was Spezielles zum Körperbau und jetzt eben, und das ist aus meiner Sicht wirklich das, wo man sich von diesen Superläufern am meisten abgucken kann, jetzt kommt der große Themenblock Motivation. Und da sind wir schon mittendrin bei eben Kilometer 38. Kühe oder Kohle? Jetzt lese ich ein bisschen was vor, ergänze das zwischendurch ein bisschen, deswegen schwankt mein Tonfall auch immer. Der Olli, ne? Olli hat mir gesagt, als ich meine ersten Lesungen zu dem Buch gemacht habe, ah Jan, erzählen kannst du wirklich gut, aber vorlesen, das kannst du nicht. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser geworden ist mittlerweile, weil ich eben ja auch versuche, immer meinen Kindern regelmäßig da Geschichten vorzulesen, dass ich etwas ruhiger geworden bin, etwas variabler vielleicht auch betone. Habe immer noch keinen Sprecherkurs gemacht, irgendwie Lesekurs oder Podcasterkurs, mache das immer noch frei nach Schnauze. Aber ich glaube, es funktioniert mittlerweile doch besser als damals, ne, lieber Olli, als du mir da den Tipp gegeben hast, lieber nicht so viel zu lesen. So, also Kilometer 38, Kühe oder Kohle. Bei fast jedem unserer Dauerläufe kommen meine Trainingskollegen Ruben, Sebastian Hallmann und ich an einem Neubau vorbei, der sich von den meisten anderen Häusern der Umgebung hier in Itten, dem Home of Champions, stark abhebt. Es handelt sich um ein relativ großes, zweigeschossiges Hotel, das sowohl von kenianischen als auch ausländischen Läufern bewohnt wird. Mit viel Stolz berichten die einheimischen Sportler, dass dieses Hotel Wilson Kipsang gehört. Und der hat mit seiner Investition hier Arbeitsplätze geschaffen und die heimische Wirtschaft unterstützt. Kipsang, der mit einem neuen Geländewagen durch die Gegend fährt, ist ein gemachter Mann. Auto, Haus, Hotel, Wohlstand und Reichtum. Alles erarbeitet durch das Laufen. Jeder kennt ihn und weiß um seine Erfolge. Er hat hart gekämpft, hart und viel trainiert und er hat oft auch bei ganz, ganz großen Rennen gewonnen. So, da muss man so ein bisschen dazu sagen übrigens mittlerweile, ja. Das Buch ist jetzt schon damals vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahren oder sowas erschienen. Und die Situation ändert sich manchmal ja dann doch so ein bisschen. Besagter Wilson Kipsang nämlich, der jetzt hier irgendwie auch beschrieben wird und so ein bisschen auch als Beispiel für ich komme mit dem Laufen durch zu Wohlstand, ja, der hat mittlerweile auch eine Sperre hinter sich. Und zwar ist er nicht wegen eines Dopingvergehens, also nicht wegen Doping direkt gesperrt worden, sondern weil er eben 3-mal für so eine unangekündigte Kontrolle nicht aufzufinden war. So, ne, also man weiß nicht, ob er gedopt hat, aber wenn man eben auf dem Level Leistungssport macht, muss man einfach auch für unangekündigte Kontrollen bereitstehen. Das hat bei ihm nicht funktioniert. Außerdem hat er dann beim 2. und 3. Mal dafür, dass er nicht anzutreffen war, auch noch irgendwelche ganz dubiosen Ausflüchte gesucht, angeblicher Autounfall, der aber gar nicht stattgefunden hatte und so. Ganz, ganz seltsam. Also Wilson Kipsang, ehemaliger Weltrekordmann, war tatsächlich auch schon gesperrt mittlerweile. Ne, das nur so rückblickend. Ja, als ich das Buch geschrieben habe über ihn, war die Welt da bei ihm noch in Ordnung und er der große Held für alle. Das hat sich sicherlich ein bisschen relativiert. Wir haben ihn, ganz spannend, ja, wir haben ihn tatsächlich jetzt vor einem Monat mittlerweile, ja, 3 Wochen oder sowas, haben wir ihn in Itten, ich war ja jetzt wieder da, Lauferlebnisreise, da haben wir ihn gesehen. Da war er auf der Bahn auf dem berühmten Camarini-Track und hat da tatsächlich Intervalle gemacht mit 2 Trainingskollegen. Na, und der Norbert Wilhelmi und so, die haben ihn auch gefragt, hey, ne, are you Mr. Kipsang und what are you doing? Und da sagte er tatsächlich, ja, er arbeitet jetzt nach dieser Sperre an seinem Comeback. Bin sehr gespannt, ob er das durchzieht, ob er nochmal wirklich auch zurückkommt jetzt zur alten Leistungsstärke. Also diese Sperre und diese Probleme, die er da hatte, da war er schon nicht mehr in der super Form, die er mal hatte. Das ist, wie gesagt, auch schon alles jetzt 10 Jahre oder sowas her, ne? Aber er versucht es wieder, er will wieder angreifen, war zumindest da seine Ansage. Von daher wundert euch nicht, wenn auch Wilson Kipsang demnächst dann mal wieder in irgendwelchen Ergebnislisten auftaucht. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ne, weil mittlerweile gibt's einfach ganz, ganz viele andere, die auch verdammt gut sind. Und wenn man einmal so eine riesen Krise hatte, na, in dem Fall auf diesem Weltniveau, ja, ich habe vorhin erzählt, der Körper erinnert sich, aber ne, also es ist immer eine Frage, ob man jetzt nach ein paar Jahren, wo es nicht mehr so gut lief, immer noch Weltklasse ist oder irgendwo rumrennt, wo man sagt, das ist auch noch sehr gut, aber bitte vergleicht mich nicht mit früher. Ja, das ist ja auch immer das, was ich sage. Ne? Also, na klar, finde ich das geil, wenn ich hier irgendwie einen Halbmarathon in, keine Ahnung, 1,20 rennen kann. Aber ich darf mich und ich möchte auch euch bitten, das nicht zu tun, nicht mehr mit diesen Leistungen von früher vergleichen. So, ne? Und deswegen bei Kipsang, ob es wenn die Weltspitze wieder schafft, mal schauen. So, aber so, Wilson Kipsang und sein Hotel, ne, das Kido Resort in Itten, Home of Champions. So wie Kipsang haben es schon unzählige andere Sportler hier oben gemacht. Ein Großteil der Gebäude im nahen Eldoret gehört ehemaligen Läufern, die bei den Wettkämpfen in der ganzen Welt um Platzierungen und Prämien mitgerannt sind. Für ein verhältnismäßig ordentliches Einkommen müssen es nämlich in Kenia nicht gleich Weltrekorde sein. Auch bei nicht ganz so bekannten Straßenläufen in Europa, in Amerika oder in letzter Zeit auch zunehmend mehr in Asien lässt sich sehr, sehr gutes Geld verdienen. Immer in Relation zu kenianischen Verhältnissen. Na? Selbst wenn das in unseren Augen eigentlich keine Riesensummen sind, die dabei rumkommen, dann lässt sich damit eben in Kenia doch sehr, sehr viel bewegen. Wenn wir irgendwo im Fernsehen oder sowas mal irgendwas über Preisgelder hören, dann klingt das ja immer schon gigantisch. Ne? Ja klar, es gibt diese berühmte World Major Marathon Serie, wo man 500.000 Dollar verdienen kann. Es gibt auch sicherlich, wenn du den Berlin Marathon im Weltrekordzeit gewinnst, irgendwie 100.000 Euro oder mehr zu verdienen. Na klar, ja, ich wüsste es nicht mehr ganz genau, müsste ich nochmal nachschauen, aber da geht's schon richtig um Kohle. Aber das sind halt auch die ganz, ganz hochdotierten Wettkämpfe, ne? Wo richtig, richtig was bei rumkommt. Und eben, selbst um in Berlin nur Zehnter zu werden, musst du ja schon irre gut sein. Und die Staffelung, die ist da halt schon auch ziemlich heftig. Ne? Und selbst wenn du als Zehnter irgendwie 10.000 Euro verdienst, weil die Zeit noch gut ist, ne? Ich habe jetzt mal geraten, naja, mit 10.000 Euro zweimal im Jahr, ja, bei uns kommst du damit hin, ne? Kannst du auch gut von leben, ja, einigermaßen zumindest, wenn du noch irgendwie den einen oder anderen kleineren Lauf mitmachst. Aber in Kenia ist das schon sehr, sehr ordentlich. Geht da noch Managerprovision ab, du musst auch die Flüge bezahlen, du musst hier, musst da, na klar, weiß ich alles, ne, aber es ist halt so. So, aber kommen wir gleich nochmal zurück. Jeder, der hier in Kenia, in Iten im Hochland, unter teils wirklich abenteuerlichen Bedingungen auf dem Lande in, teilweise das gibt's da immer noch, einer bescheidenen Strohhütte aufwächst, der hat hier oben mindestens einen Bekannten, Freund oder Nachbarn, der es durch das Laufen zu Ruhm und Reichtum gebracht hat. Wichtige Rennen sieht man sich im Fernseher im nächstgrößeren Ort gemeinsam an. Auch wenn man bis dorthin 10 Kilometer zu Fuß zurücklegen muss. Alle in Kenia, zumindest in diesen Läuferhochburgen, wirklich alle fiebern mit ihren Landsleuten mit und rechnen aus, über wie viele Ecken sie mit einem dieser Stars verwandt sind. Diese Erfolge verbinden. Nicht nur durch die Verwandtschaftsverhältnisse, sondern auch durch das allgegenwärtige und überall zu erkennende Talent zum Laufen. Der Sport, der Laufsport, bietet die große Chance, im Leben ganz was Besonderes zu erreichen. Im Land herrscht zudem eine hohe Arbeitslosenquote mit einem Durchschnitt von teilweise bis zu 40%. Also muss man dort in Kenia zumindest einmal sein Glück als Profiläufer versucht haben. Wieder die Einschränkung bitte. Wir denken bei Kenia immer nur ans Laufen. Nein, in Kenia wird nicht überall gerannt. Das sind nur ganz bestimmte Regionen, so Hotspots in Kenia, wo es richtig abgeht. Das ist einmal dieses rund um Eldoret rum, wo wir immer trainieren und dann noch so ein paar so andere Geschichten. Zunehmend mittlerweile ja auch irgendwie in Uganda und natürlich Kenia, Äthiopien, Eritrea und so weiter. Aber eben in Kenia ist das wirklich ganz, ganz lokal begrenzt, wo wirklich trainiert wird. Aber natürlich ist das aus unserer Sicht, ne, der sehr eingeschränkten Sichtweise eines Läufers, das typische Kenia. Da wird gelaufen. So. Also, etwas überspitzt ausgedrückt. Ein kleiner Kenianer vom Land hier hat oft nicht viele andere Berufschancen, als die Kühe des Nachbarn zu hüten oder eben zu trainieren, was das Zeug hält. Ja, deswegen heißt das Kapitel auch eben Kühe oder Kohle. Ja. Kann sich überlegen, auf die Kühe aufpassen oder eben zu laufen. In dieser Motivation finde ich einen weiteren Unterschied zum Leben eines aufstrebenden Nachwuchsläufers in Deutschland. Wer bei uns zu Hause nur läuft, um damit irgendwann mal Geld zu verdienen, der sollte ganz ehrlich, mein Tipp, liebe Nachwuchsläuferinnen, liebe Nachwuchsläufer, wenn ihr laufen wollt, um Geld zu verdienen, lasst es sein. Ne? Denn mit dem Einsatz, den du bringen musst, um als Profiläuferin, als Profiläufer erfolgreich zu sein, mit dem gleichen Einsatz kannst du, glaube ich, in fast allen anderen Jobs in Deutschland deutlich mehr erreichen. Du musst auf so viel verzichten, ja, du musst dich so da reinsteigern und dann musst du eben auch noch so unglaublich viel Glück haben, dass dein Körper das mitmacht, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, ja, da bist du in den meisten anderen Jobs doch einfach besser aufgehoben. Ihre Brötchen mit dem Laufen verdienen in Deutschland nur eine Handvoll Athleten. Und die auch nur im Regelfalle, solange sie aktiv und erfolgreich sind. Sponsoren, Vereine, die Sporthilfe oder die Sportfördergruppe der Bundeswehr, ja, Bundespolizei gibt's auch noch, alles Mögliche, ja. Aber diese Optionen bieten dir eben die Chance und Möglichkeiten. Wer aber nur einen Funken Verstand hat, der sollte auch als Profi für die Zeit nach der aktiven Laufbahn vorsorgen. Und das heißt aus meiner Sicht Studium oder eine anderweitige Fortbildung zur Vorbereitung auf einen richtigen Job. Denn so viel ist halt mal klar, ja? Nach der Sportkarriere ist die Unterstützung für eine weitere Karriereplanung im normalen Berufsalltag des Athleten immer noch sehr, sehr überschaubar. Ich spreche aus einer Erfahrung. Das ist so im Profisport, ja, im Hochleistungssport. Wenn es gut läuft, kann das funktionieren. Aber wenn du mal eine längere Zeit verletzt bist und die Wettkampfresultate nicht so passen, dann sind halt auch ganz, ganz viele Partner, Sponsoren oder so auch schnell wieder verschwunden. Dann musst du dich wirklich um viele selber kümmern. Das heißt, das ist immer so ein Tanz auf des Messers Schneide, ne, mit dieser Leistungssportgeschichte. Wenn du nicht voll draufhaust, dann wirst du nicht erfolgreich. Aber wenn du zu viel draufhaust und ständig verletzt bist, dann wird es erst recht nichts. Und dann funktioniert es natürlich auch finanziell überhaupt nicht. Wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Das hat bei mir immer einigermaßen funktioniert, einfach auch dadurch, dass ich halt nie einen besonders aufwendigen Lebenswandel hatte. Ich habe keine großen Autos gebraucht, ich habe irgendwie meine kleine Mini-Studentenbude gehabt, ne, habe irgendwie wenig Geld ausgegeben, weil teure Urlaube sowieso nicht. Ja doch, ab und zu habe ich schon mal einen schönen Urlaub gemacht, muss ich zugeben, auch als aktiver Sportler schon. Aber das war dann meistens zum Beispiel so, naja, warum macht der Fitch einen Urlaub in Australien? Ja, weil ich eben einen Wettkampf irgendwie in Südkorea hatte, deswegen den Flug nach Südkorea sowieso schon bezahlt bekommen habe, dann eben nur noch von Südkorea nach Australien fliegen musste, was vergleichsweise günstig war. In Australien hat mein Bruder studiert, also konnte ich da auch noch wohnen und mir sein Auto ausleihen. Das geht. Ja? Von daher, ja, ne, also das hat bei mir funktioniert. Und auch wenn ich mal 1-2 Jahre hatte, wo es nicht so lief, hat der Verein mich zumindest bis zu einem bestimmten Grad immer noch unterstützt und die Sponsoren sind auch nicht alle sofort weg gewesen. Aber klar, es fehlt dann die Kohle, Antrittsgelder, Siegprämien, bla. Und das ist nicht immer so leicht. Und vor allem weißt du halt immer ja als Leistungssportler, irgendwann ist es vorbei und was machst du dann? So, ne? Aber okay. Gucken wir nochmal zurück zum Buch hier. Genau. Leider kommt es auch bei uns, ja, immer noch vor, dass sich ein Athlet für sein sportliches Engagement rechtfertigen muss. Die Prüfung an der Uni wegen eines Wettkampfes verschieben? Nein, das geht nicht. Da könnte ja jeder kommen. Ne? Da müssen Sie sich jetzt schon mal entscheiden, ob Sie studieren oder trainieren wollen. Wurde mir auch gesagt. Ja, zum Glück nicht eben von meinem Hauptverantwortlichen da. Ne? Also ich habe ja Physik studiert und die waren sau cool, ne? Die waren wirklich cool und wenn ich mal was verschieben musste, ging nicht immer, ne? Und ich habe ja auch von vornherein gesagt, ich mache nicht Regelstudienzeit, unrealistisch, sondern ich brauche halt länger. Da haben wir uns arrangiert, das war auch gut, aber zwischendurch, da beim Nebenfach, bei den Maschinenbauern, da kam genau dieser Spruch. Ja, Herr Fitschen, da müssen Sie sich jetzt schon mal entscheiden, ob Sie Leistungssport machen wollen oder was Richtiges. Da habe ich gesagt, so, hä? Was Richtiges? Das kann ich auch danach noch machen. Jetzt habe ich die Chance, im Sport nach vorne zu kommen und da was zu erreichen und richtig, richtig arbeiten. Ja, habe ich ja damals gedacht, das würde ich dann irgendwann noch lange genug machen, dass ich wirklich mal, da war ich halt ja noch nicht Europameister, als dieser Spruch kam, ne? Da war ich auch schon 5-mal deutscher Meister, 10-mal deutscher Meister, ne? So von der Hand in den Mund gelebt, sowas, ja. Aber trotzdem war mir ja klar, irgendwann arbeite ich mal richtig, aber diesen Leistungssport, diesen Hochleistungssport, den kann ich nur in einem ganz kleinen Abschnitt meines Lebens machen. Und da muss ich alles dafür geben. So, deswegen, ne, jetzt müsste ich mal entscheiden. Ja, genau dieser Spruch kam bei mir, aber zum Glück eben nicht von meinen Physikprofessoren da oder Physiklehrern, sondern eben dann von einem da im Nebenfach. Aber ich bin da ein bisschen nachtragend, wie ihr merkt, ne? Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es war bei den Maschinenbauern im Nebenfach, wo ich diesen blöden Spruch bekommen habe. So. Ja, aber das waren sowieso auch komische Leute, die fanden auch Atomstrom irgendwie ganz toll und sowas. Also da konnte ich mich nicht ganz mit identifizieren, was da so passierte. So. Sorry, Leute, ich habe wieder Spaß heute. Also, wir Sportler, wir Hochleistungssportler, wir wollen doch nichts geschenkt haben. Natürlich machen wir unsere Prüfungen so, wie alle anderen Studierenden auch, ja? Und natürlich lernen wir auch dafür. Aber so ein bisschen Flexibilität, so ein bisschen Verständnis nochmal an der einen oder anderen Stelle, das wäre doch ganz schön. Wie gesagt, ich hatte diesbezüglich großes Glück. Bei meinem Physik- und im abschließenden Wirtschaftsstudium sind mir die Profs und die Prüfer mit den Terminen immer sehr entgegengekommen, muss ich wirklich sagen. Sonst wäre es auch ganz klar mit meinen sportlichen Erfolgen nichts geworden. Na, denn das geht einfach nicht. Du kannst nicht jedes Trainingslager absagen, weil da irgendeine Prüfung ist. Es funktioniert nicht. Und wenn man sportliche Erfolge haben möchte, auch auf internationaler Ebene, dann muss eben den Sportlern auch, zum Beispiel durch verschobene Prüfungen, da entgegengekommen werden. Sonst kacken wir noch viel mehr ab. Ja? Man hatte sowieso den Eindruck in vielen Fällen, dass Deutschland im internationalen Sport irgendwie nicht so viel zu bestellen hat teilweise. Naja, so. Also, ich bin auf jeden Fall noch sehr, sehr dankbar dafür, was meine Profs mir da ermöglicht haben und dass wir das gemeinsam durchgezogen haben. Nochmal an der Stelle, ja, 21 Fachsemester für mein Physikstudium. Trotzdem, das ist in Ordnung für mich, ja. Ausdauer ist wichtig und das war in Ordnung, dass es länger dauert, aber ich bin heilfroh, dass ich es geschafft habe, dass mir eben da diese Möglichkeiten gegeben wurden. Und wenn ich mich jetzt mit meinen damaligen Wattenscheider Trainingskollegen unterhalte, dann muss ich leider oft feststellen, dass nicht jeder meiner Mitstreiter hier solch eine erstklassige Unterstützung erfährt. Oft fällt wichtige Zeit im Trainingslager weg, weil von den Verantwortlichen an der Uni eben kein Entgegenkommen zu erwarten ist. Neben den beruflichen Perspektiven oder der finanziellen Motivation sind es hierzulande eben häufig auch die äußeren Umstände, die junge Athleten in ihrer Entwicklung bremsen. Das ist so, ne? Also wirklich ganz, ganz oft wird dann halt gesagt, ja, nee, mit Leistungssport, da sehe ich keine Perspektive. Also kümmere ich mich jetzt um meinen Job, mein Studium, bla. Und dann gehen die Leute dem Hochleistungssport einfach verloren, obwohl sie noch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Das finde ich extrem schade. Das passiert bei uns viel, viel zu oft. Und eben ganz, ganz anders ist es in Kenia, aber zum Beispiel auch in den USA. Ja? Ein Kumpel von mir, der Jannis, ne, der hat da studiert. Und in den USA ist es so, dass ja ganz oft eben so ein Studium nicht gemacht werden kann, weil es extrem hohe Studiengebühren gibt. Auch dazu habe ich schon komplette Podcast-Folgen hier gemacht. Na? Und dann sind diese Studiengebühren zwar sauhoch, wenn ich aber beispielsweise ein guter Sportler bin, kriege ich ein Stipendium, ein Halbstipendium oder ein komplettes Stipendium, wo dann eventuell sogar noch die Miete bezahlt wird und das Essen bezahlt wird. Und dann kann ich wegen des Sports mir mein Studium auf einmal leisten. Ja, wie geil ist das denn bitte schön? Ja, Hammer! Na? Richtig, ja? Wegen des Sports kann ich mir das durchziehen. Wer also schon in der Grundschule zum Beispiel gut trainiert, der hat dann eben die Chance, in einem der großen Leichtathletikteams an wirklich, wirklich guten Unis auch unterzukommen und dadurch eben letzten Endes auch nach der Hochleistungssportzeit durch einen guten Uni-Abschluss dann entsprechend bessere Berufsaussichten zu haben. Ja? An so einer Uni ist dann im besten Falle für alles gesorgt. Physiotherapie, wenn nötig, sogar zweimal am Tag, eine starke Trainingsgruppe, hauptamtliche Trainer und so weiter. Und da sich diese Uni ja bei den, ne, da ist es ja dann oft so, es ist halt kein Vereinssport, sondern es ist oft dieser Unisport, der in den USA da ganz groß ist. Na, da sich die Unis bei Vergleichswettkämpfen der Hochschulen selbst in Bestform präsentieren möchten, wird teilweise eben auch immer wieder der Stundenplan der Studierenden an den Sport- und Trainingsplan abgestimmt. Sportlich gesehen wunderbar. Ja? Mein Wattenscheider Trainingskollege Jannis, mit dem ich, wie gesagt, auch schon eine komplette Folge aufgenommen habe, der hat gerade in den USA studiert und erzählt Geschichten. Das klingt wie ein Märchen. Also, ja, man merke, auch in Amerika lässt sich über den Umweg des Sportstipendiums mit dem Laufen wirklich Geld verdienen. Natürlich auch als Profiläufer mittlerweile. Ja, die Amis haben ja auch ganz viele so Firmenteams. Das ist dann irgendwie das Adidas-Team und das New Balance-Team und ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Ne, Nike sowieso. Aber eben auch, wenn du nicht ganz, ganz vorne stehst, kannst du eben dir durchs Laufen, durch den Sport ein Stipendium verdienen und damit einfach deine Berufsaussichten für später dann verbessern. Und was für ein riesiger Ansporn das ist, das sieht man eben auch daran, dass es in Amerika einfach wirklich viel mehr und auch bessere Läufer gibt als bei uns. Tatsächlich, ja, sind die Amerikaner, wenn man mal so schaut im Laufsport, im Moment sind auch wieder die Briten total gut, ne? Aber die Amis sind immer so mit unter den ersten, ja, 2, 3, 4, 5, ne? Nummer 1 wahrscheinlich Kenia, Nummer 2 Äthiopien. Aber danach sind eigentlich immer auch die Amis zu finden. Und das ist schon spannend, ne? Wenn die es dann doch wieder hinkriegen, es eben auch mal mit den Afrikanern aufzunehmen. Aber zurück ins Land der Wunderläufer. Zurück nach Kenia. Auch wenn es wenig idealistisch klingt. Die Kenianer laufen in erster Linie, um Geld zu verdienen. Ja? Dass das funktioniert, ist eben hier in Iten deutlich zu sehen. Ja? Und zwar so deutlich, dass es eine Schande wäre, es nicht zumindest mal zu versuchen. Von unserem Ugali-Koch Jacob, ja, übrigens sehr coole Geschichte, wieder am Rande. Auch über Jacob habe ich hier ein komplettes Kapitel gemacht oder sogar zwei. Ja, Jacob hat für uns da mal Ugali gekocht, eben in Kenia. Und den habe ich dieses Jahr, also 10 Jahre, nachdem er damals für uns gekocht hat und 4 Jahre, glaube ich, nach unserem letzten Treffen, habe ich ihn dieses Jahr auch wieder getroffen und wir haben gequatscht und über alte Zeiten geredet und ich hatte mein Buch irgendwie dabei und sensationell, ne? Also auch Ugali-Koch Jacob und ehemaliger Läufer, mittlerweile im Laufruhestand, auch der ist gelaufen, einfach um Geld zu verdienen. Nicht aus Gesundheitsgründen wie bei uns, sondern um Geld zu verdienen. Na? Und auch unser Kollege Paul, mit dem wir uns dann da immer wieder treffen, auch der. Na? Sicherlich, die finden Laufen auch geil. Die finden auch das Image geil. Die haben auch manchmal zumindest Spaß daran. Aber in erster Linie geht's darum, das ist ein Job oder soll einer werden, wenn man noch nicht genug ist, um damit Geld zu verdienen. So. In erster Linie geht es also darum, sich übers Wasser zu halten und der Laufsport bietet dafür die besten Chancen. Im Sport tummeln sich grundsätzlich, zumindest im Hochleistungssport, die Leute, die besonders ehrgeizig sind. Ja? Ist bei uns auch so. Läuferinnen und Läufer sind tendenziell einfach eher ehrgeizig. Selbst wenn es nicht um Profisport geht. Ja? Ausdauersport machst du nicht, wenn du den Arsch nicht hochbekommst. Ist so. Das machst du, wenn du wirklich motiviert bist, wenn du wirklich was unternehmen willst, wenn du wirklich was für deine Gesundheit tun willst bei uns, wenn du einfach auch ein Stück weit eine Kämpferin, ein Kämpfer bist. In Kenia natürlich noch krasser, ja? Die Leute, die sich hier im Hochleistungssport bewegen, das sind genau die, die sich eben nicht damit abfinden, dass es keine Jobs gibt. Das sind die, die stattdessen aktiv werden wollen. Und die haben eine unverrückbare Entscheidung getroffen und ziehen daher das Training knallhart durch. Den nötigen Motivationsschub für dieses ballerharte Training und diesen Verzicht, den bekommen sie hier in Iten an jeder Ecke. Ein großes Haus oder ein schönes Auto, erworben durch die Preisgelder der erfolgreichen Kollegen. Und so ist es auch kein Wunder, dass selbst wir als Läufer schon am zweiten Tag von Geoffrey angesprochen werden. Also ne, hier im allerersten Trainingslager in Iten. Geoffrey trainiert heute zum ersten Mal mit uns und kommt mal direkt zur Sache. Und solche Geschichten passieren in Kenia tatsächlich auch relativ häufig. Ja, muss man zu nehmen wissen. Er fragt uns nämlich direkt, ob wir nicht einfach für ihn als Athleten mal das Management organisieren wollten. Ja? Er bräuchte nur mal von uns das Geld für einen Flug nach Europa. Da würde er dann zunächst durch Straßenläufe eben sein Flugticket bei uns abbezahlen. Und dann könnte er uns an seinen Preisgeldern, die er zweifellos gewinnt, prozentual beteiligen. Genau das ist der Traum eines jeden Läufers hier in Iten. So gut zu werden, dass ein Manager dich entdeckt, mit nach Übersee nimmt und du dort die Chance auf Preisgelder hast. Es gibt übrigens einige Manager, die genau das hauptberuflich natürlich machen, ja. Manche organisieren komplette Camps in Kenia, in denen gelebt, trainiert und gesichtet wird. Andere fahren eben nur zur Talentsuche ins Land der Wunderläufer und kommen dann mit so einem ganzen Team an Spitzenleuten zurück und dann wird in Europa mit einem Straßenlauf nach dem nächsten Geld verdient. Teilweise ist es so, dass die Sportler natürlich nicht nach jedem Rennen hier wieder zurück nach Kenia fliegen, wäre ein bisschen aufwendig, auch finanziell, naja, sondern oft wohnen die dann während der Saison in der Nähe der Wettkampforte, zum Beispiel in den Häusern der Manager oder auch in der Nähe der Manager. Olli Hoffmann, wir werden uns auch nochmal unterhalten, ja, über diese Geschichten, wer wo wie wen managt, denn na, der Olli, der ja auch als Trainer mit ist, da in Iten immer, der mischt da jetzt auch so ein bisschen mit bei so einer Agentur, hat unter anderem auch so ein echt spannendes Ausscheidungsrennen über 800 Meter da oben organisiert. Das war schon witzig, ne? Da waren dann irgendwie 3-4 Kenianer dabei und die sind da oben eine ballerharte Zeit gelaufen, über 800 Meter in der Höhe. Einfach mal so, zack. Naja, wo man eigentlich wirklich weiß, okay, der Schnellste oder die schnellsten beiden aus diesem Ding, die können absolut auch bei so einer Weltmeisterschaft mal ins Finale laufen. Aber bisher kennt die noch niemand. Naja, das ist schon spannend, so was man dann da wieder mitkriegt, ne? Aber, wieder zurück zum Buch, es ist einfach oft ein riesen Kulturschock, wenn ein Kenianer zum Beispiel in Deutschland beim Silvesterlauf starten soll. Ungewohntes Essen, viele seltsame Gebäude, Hotels und zu allem Überfluss stehen sie am Wettkampftag eventuell auch noch mitten im ungewohnten Schnee. Ich finde es dann immer total erstaunlich, dass die Athleten trotz all dieser Hindernisse sich immer noch so gut auf ihr Rennen fokussieren können und so verdammt gut sind. Läuft es aber dann wie erhofft, und dafür muss man ja wie gesagt nicht ganz, ganz vorne beim Berlin-Marathon rennen oder so, sondern reicht auch manchmal schon was anderes. Wenn es dann läuft wie erhofft, dann bekommt der Manager meistens so 20%, 15% vielleicht von den Prämien und es bleibt hoffentlich noch genug für den Sportler übrig, sodass er zurück in der Heimat das Geld eben in sein eigenes Hotel oder vielleicht erstmal nur ein Taxi, ein Stückchen Ackerland oder eventuell auch in den Laufshop investieren kann. Oftmals ernährt so ein Läufer mit den Einnahmen gleich die ganze nähere Verwandtschaft und eben auch noch ein paar Freunde direkt mit. Die Athleten verhelfen also ihrem Land und das ist tatsächlich so, die Prämien der Läuferinnen und Läufer sind in Kenia ein nicht unerheblicher Teil des Wirtschaftseinkommens des Landes. Die Athleten verhelfen ihrem Land durch ihre Prämien zu einem deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Wer als Läufer erfolgreich war, kann sich eben auch seine eigene Kuhherde kaufen. Kühe sind immer ein Zeichen für Wohlstand in Kenia. Ja? Wie viele Kühe hast du? Ah, dann weiß ich, dir geht's gut und du hast was geschafft. Wer als Läufer erfolgreich war, kauft sich seine eigene Kuhherde und auf die passt dann der kleine Nachbarsjunge auf. Und zwar genau so lange, bis der sich eben auch vor der Frage sieht, Kühe oder Kohle. So, Kilometer 39 mache ich tatsächlich heute nicht mehr, habe ich gerade gesehen, weil ich habe so viel Intro gequatscht, dass ich jetzt schon fast bei einer Stunde bin hier mit dieser Folge, ne? Deswegen nochmal ganz kurz eine Tippbox, denn ich sage ja immer gerne, dieses Buch soll vor allem auch, oder diese Geschichten sollen vor allem auch immer so ein bisschen einen Mehrwert bieten. Was können wir uns abgucken von den Kenianern und was lieber nicht? Sei nochmal betont, nein, ich würde keinem bei uns empfehlen, zu laufen, um eben damit Geld zu verdienen. Aber trotzdem kann man auch hier wieder was für sich abschauen. Denn ja, ein kenianischer Läufer, eine kenianische Läuferin, die wissen ganz genau, warum sie rennen. Warum bei jedem Wetter, auch mal mit schweren Beinen oder mit dem Kopf, trotzdem die Schuhe geschnürt werden und die Trainingsrunde absolviert wird. Die haben ihr Ziel klar vor Augen. Bei uns, ja, ganz klar, sind die Prioritäten anders gelagert als in Kenia. Das Hauptaugenmerk sollte eben niemals, wirklich niemals für uns daraus liegen, Geld zu verdienen. Dafür ist der Beruf einfach nicht lukrativ genug. Sucht euch was anderes, macht Laufen mit voller Begeisterung, liebe Nachwuchsläuferinnen und Nachwuchsläufer, und mit aller Hingabe und Leidenschaft. Investiert, tut und macht, aber behaltet alles andere bitte auch im Blick. So, ja. Aber, ja, jeder von uns hat doch irgendeinen Grund, warum er oder sie läuft. Und wenn wir es schaffen, uns diesen Grund genauso deutlich vor Augen zu führen, wie das eben bei den Kenianern das Hotel von Wilson Kipsang oder der dicke Jeep von dem Nachbarn, der gerade Boston gewonnen hat, ist. Wenn wir es schaffen, uns unsere eigenen Gründe, sei es jetzt Gesundheit erhalten, sei es neue Bestzeit zu laufen, sei es ein bisschen abzunehmen, sei es einfach den Kopf frei zu bekommen durchs Laufen. Wenn wir es schaffen, uns diese eigenen persönlichen Gründe so deutlich vor Augen zu führen, wie eben die Kenianer diesen wirtschaftlichen Aufschwung, dann glaube ich, ist das für uns eine Riesenchance, eben wirklich auch die Motivation aufrechtzuerhalten, dran zu bleiben, vielleicht sogar nochmal ein bisschen mehr zu trainieren, vernünftiger zu trainieren und letzten Endes auch Spaß daran zu haben. Denn na klar, wenn man eine Weile dabei ist, dann hat man das alles verinnerlicht. Dann wird das Laufen auch zum Selbstzweck, weil es einfach geil ist, weil es Spaß macht, weil wir es kennen, ja, weil uns das frei macht. Aber auch da gibt es Phasen, wo man nicht so viel Bock hat. Und dann einfach wieder das vor Augen führen, warum mache ich das eigentlich? Vielleicht schreibt ihr es euch auch, ne, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, einfach mal auf. Warum laufe ich? Was sind meine Lieblingsgründe fürs Laufen? Ne, und diese Liste, die hängt ihr euch dann irgendwo hin, ne, vielleicht in euer neues kleines Arbeitszimmer irgendwie so an die Wand, dass ihr direkt immer drauf guckt, ne, wenn ihr vor eurem Monitor mal den Blick nach oben hebt oder so. Ja, vielleicht sowas in der Richtung. Und ich glaube, dann habt ihr auf jeden Fall ganz, ganz viel gewonnen. So, und selbst wenn der Tipps heute nichts für euch ist, dann hoffe ich trotzdem, ihr seid gut unterhalten worden, denn ich bin jetzt mit dieser Podcast-Folge auch wieder am Ende. Werde jetzt mal schnell packen, meine Klamotten, für eben unsere Ostertour. Freue mich auf hoffentlich gutes Wetter, wünsche euch allen ganz, ganz viel Erfolg beim eben Schokoladeneier und Schokoladenhäschen suchen. Auch da, ne, ganz klar, wer gut in Form ist, der hat mehr Ausdauer für Suchen und ist letzten Endes auch da erfolgreicher und findet das größte Osternest. In dem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut und bis bald, euer Jan.